Ja, liebe Geschwister, ich grüße alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, auch zu diesem Abend, den wir zusammen verbringen. Und ich merke, es ist schon richtig Abend immer. Das ist so dunkel alles und es ist schön, dass wir zusammen sind in einem Raum, wo das hell ist und dass wir die Zeit so miteinander genießen können. Bevor wir mit der Bibelarbeit beginnen, dachte ich doch so ein paar Worte zu sagen, anknüpfend so an die Gebetszeit jetzt miteinander. Vor einigen Wochen kam jemand zu mir und fragte mal, Alex, wie geht es euch da in Heiden-Oldendorf? Naja, wie antwortet man, wenn man gefragt wird, wie geht es euch da in Heiden-Oldendorf in der Gemeinde? Was würdet ihr sagen, wenn man euch so fragt? Gut, sehr schön, sofort kam gut. Ich sagte auch, sehr gut geht es uns. Natürlich gibt es Dinge, Bereiche, an denen wir immer irgendwas auszusetzen haben und woran wir arbeiten sollten. Aber an sich geht es uns sehr gut, sagte, wie geht es euch so als Älteste mit der Gemeinde zusammen? Sagte ich auch, sehr gut. Und woran machst du das so fest? Und ich sagte, ich habe das Gefühl, dass wir dort mit Menschen zu tun haben, wir leben miteinander und wir begegnen uns wohlwollend den anderen gegenüber. Das Empfinden habe ich. Und deswegen sage ich, geht es mir sehr gut. Und wir waren von einigen Tagen, haben wir auch mit einigen Ältesten so gesprochen und waren so dankbar, gerade auch für diesen, einfach gerade für diese Tatsache, Geschwister, dass man wohlwollende Begegnungen miteinander hat. Wenn wir auf Geschwister treffen, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, dann habe ich nicht das Gefühl, dass jemand mir was Böses möchte. Und ich auch nicht. Und das macht so etwas Besonderes, die Gemeinde. Und ich dachte, dass wir doch für dieses Gut einfach danken, so haben wir es heute gemacht, und daran festhalten. Und so auch meinerseits möchte ich an dieser Stelle auch Danke einfach sagen fürs Miteinander und lass uns das schätzen. Und damit auch ein großes Vorbild und auch Zeugnis sein nach außen für andere. Gut, dass wir einander haben, könnte man auch ein Lied an dieser Stelle zusammen singen. Gut, wir kommen in das Buch Jesaja wieder. Wir sind ja unterwegs und wir merken, als wir so mit Ältesten zusammen das geplant haben, das Buch durchzunehmen, und laut unserer Planung müssten wir schon fast mittendrin sein in Jesaja. Aber das haben wir ganz schnell wieder abgelegt und merken, es ist zu schade. Wir müssen doch viel mehr stehen bleiben und genauer die Texte betrachten, weil der Text, der gibt uns so viel her und Gott will uns da so viel sagen. Und als wir das Lied jetzt, Peter, gesungen haben mit euch zusammen, dann ging es mir so ein bisschen durch den Kopf, wo ich dachte, das Volk, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, und womit wir geendet haben über das Volk Israel, dachte ich, in den Zuständen, in denen sie waren, würden die sehr gerne so ein Lied singen. Aber sie konnten es nicht. Warum? Weil sie die Beziehung, die wir jetzt pflegen zu unserem Herrn, überhaupt nicht hatten. Konnten gar nicht. Wüssten überhaupt nicht, was sie da singen und warum sie das äußern könnten. Und so weiter. Und so gehen wir und steigen mal heute in das Buch, so können wir die Präsentation starten, läuft sie? Einfach die Präsentation erstmal starten, genau. Genau, in das Buch des Propheten Jesaja. Und wir haben ja jetzt bis jetzt die 8 Kapitel, also wir sind ja am Ende des 8. Kapitels angekommen und wir merken, dass wir schon zweimal einfach ungefähr das gleiche Ereignis miteinander durchgenommen haben und angesprochen haben. Ich habe die hier mal aufgeführt. Wir lasen in Kapitel 1, 31 folgende Verse. Denn ihr werdet sein wie eine Eiche mit dürren Blättern und wie ein Garten ohne Wasser, und der Starke wird sein wie Werg und sein Tun wie ein Funke, und beides wird miteinander brennen und niemand auslöschen. Also eine auswegslose Situation, eine Ankündigung des Gerichtes und Auswirkung des Gerichtes. Und unmittelbar nach diesem Jesaja 1, Vers 30, 31, lesen wir plötzlich einen Abschnitt, der voller Hoffnung ist, der Licht reinbringt. Da ging es darum, Zion findet alle Völker Heil und Frieden. In Zion finden alle Völker Heil und Frieden. Kam nach den Versen 1, 30 und 31. Und plötzlich wird da das tausendjährige Reich beschrieben, die Zukunft. Ein paar Kapitel weiter lasen wir plötzlich in Jesaja 3, 26 Folgendes. Und Zions Tore werden trauern und klagen, und sie wird leer und einsam auf Erden sitzen. Auch nach diesen Worten, wo scheinbar auch alles ausweglos erscheint, lesen wir plötzlich ab 3, 26 in Kapitel 4 quasi, rübergehend, das zukünftige Heil für die Geretteten in Jerusalem. Auch wieder ein Abschnitt volles Lichts. Also es muss da nicht stehen bleiben. So, und jetzt kommen wir mal zu Kapitel 8, 21 und 22. Letztes Mal sind wir ja stehen geblieben bei Kapitel 8, Vers 20. Und Vers 21 und 22 sagt Folgendes. Da lesen wir, sondern sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig, und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen, ihrem König und ihrem Gott, und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre in Finsternis. Ein Zustand, den man sich kaum vorstellen kann. Ich habe die letzten Worte hier einfach mal hervorgehoben, die das nochmal zeigen, was da los ist. In Trübsal und in Finsternis, sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. An dieser Stelle kann man doch eigentlich verzweifeln, dass es nicht weitergeht. Aber es geht heute weiter. Und wir sind am gleichen Punkt wie bei den anderen Versen, die ich vorher gelesen habe. Gott eröffnet etwas Besonderes. Gott möchte Licht reinbringen in diese aussichtslose Situation. Und wir befinden uns ja, wie letztes Mal schon angesprochen, beim Propheten Jesaja. Und wir haben ja den König Ahas letztes Mal etwas näher betrachtet. Und der letztendlich auch durch seine Regentschaft was dazu beigetragen hat, dass das Volk sich in diesem Zustand nun befand. Und jetzt kommen wir zu unserem Propheten mit dem Fernglas. Und wir lesen, was dieser Prophet jetzt plötzlich gesehen hat. Und das ist, wir lesen jetzt in dem Kapitel 9 weiter, also Ende Kapitel 8 und Anfang Kapitel 9, lesen wir, was Gott dem Propheten offenbart hat. Und die Worte will ich uns gemeinsam lesen aus dem Kapitel, was wahrscheinlich eins der bekanntesten Kapitel im Buch Jesaja sind. Und wir werden jetzt merken, wenn wir die Verse lesen werden, oh, das ist es ja, die Stelle, da zitieren wir, da immer wieder, und wir bekommen so eine vorweihnachtliches Gefühl, weil wir diese Stellen ganz oft zu Weihnachten lesen. Ja? Und ich lese mit uns gemeinsam Jesaja Kapitel 8 ab Vers 23 bis Kapitel 9 Vers 6. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Stellen wir uns mal vor, die letzten Verse, die ich vorgelesen habe, ja, wo es um Trübsal, Finsternis, Dunkelheit geht, Hoffnungslosigkeit, aussichtslos, plötzlich. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früheren Zeit in Schmach gebracht und das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit den Gedröhnen dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Man kann sagen, es ist ja kaum vorstellbar, wenn man die Worte von der letzten Bibelstunde nimmt und das, was wir betrachtet haben, und plötzlich dieser Umschwung und jetzt in diesem Kapitel. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann habe ich so das Gefühl, als ob uns hier so ein Baustrahler, kennt ihr, wenn man so gearbeitet hat und der Baustrahler einem so anscheint, ne, dass es plötzlich so hell wird. So scheint es hier in diesem Kapitel, an dieser Stelle im Jesaja-Buch, dass Gott plötzlich so ein Licht da reinscheint zu den Leuten und möchte so eine wunderbare Botschaft geben. Und der Prophet Jesaja sieht etwas ganz Besonderes. Wir haben ja gesprochen, dass Jesaja so immer wieder, wenn man nach vorne guckt, immer wieder so Spitzen sieht. Und hier an dieser Stelle ist so eine ganz große Spitze, die Jesaja sehr genau erkennt. Ja? Dass Gott ihm etwas ganz Besonderes offenbart, und zwar Jesu Geburt wird an dieser Stelle beschrieben wie kaum an einer anderen. Ganz genau. Und hier, das sieht der Prophet. Und nicht so viel davor und danach, aber diesen großen Berg erkennt Jesaja. Und wir wollen uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um das zu betrachten, was Gott nun dem Propheten Jesaja hier offenbart. Seine Botschaft gilt einem Volk. Wer ist hier gemeint jetzt? Wen beschreibt jetzt an dieser Stelle der Prophet, und wem gilt jetzt plötzlich dieses Licht, was kommen soll? Denn ab Vers 23 lesen wir Folgendes, 8,23, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. So, und dann geht es weiter. Und dann wird der Prophet plötzlich sehr, sehr genau. Und dann heißt es hier, hat er in früheren Zeiten in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Ich denke, das ist wichtig an dieser Stelle zu sagen, warum dieser Einschub? Warum erwähnt nicht einfach so Jesaja, naja, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, das Haus Israel. Würde ja an sich ja ausreichen. Aber der geht hier ziemlich genau und biegt sich etwas raus. Und zwar, er beschreibt nicht alle Stämme, sondern wir merken, hier werden eigentlich nur zwei Stämme erwähnt. Wir sprechen hier von dem Stamm Sebulon und von dem Stamm Naphtali. Ich habe mir hier eine Karte mal euch mal mitgebracht, wo wir alle Stämme mal sehen, wie sie eingeteilt sind. Und die zwei Stämme, die erwähnt werden, die sind nicht hier irgendwo mittendrin, wo wir sagen, im Zentrum des ganzen Geschehen, sondern das sind die obersten zwei Stämme, ganz oben. Stamm, einmal um besser zu sehen, habe ich noch vergrößert für diejenigen, die besser lesen können oder sollen. Wir haben einmal den Stamm Sebulon hier und einmal den Stamm Naphtali. Befinden sich beide ganz oben im Norden. Das sind die Stämme, die als erste dass das ganze Leid und Schmach erleben mussten. Das sind die Ersten, die hier, als die Assyrer kamen, das ganze Leid und Elend mit voller Wucht erwischt haben. Wie wahrscheinlich kein anderer Stamm. Und die werden plötzlich hier herausgenommen und die werden als Beispiel genannt. Was ist interessant nochmal an diesen zwei Stämmen? Warum gerade das? Hier wird das nochmal beschrieben und sofort so eine kleine Prophezeiung. Und wird gesagt, hat er in früheren Zeiten in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali? Also Gott hat es dann zugelassen, dann heißt es weiter. So wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Weil dieser Platz war am längsten von Heiden einfach besetzt und wo Gottlosigkeit herrschte. Und jetzt plötzlich lesen wir hier Prophezeiung, dass Gott das Land dass Gott hernach zu Ehren bringen wird, den Weg am Meer. Also hier verlief die große Handelsstraße und hierüber kamen auch die Feinde und brachten sozusagen das Götzenbild und das ganze Ungehorsam und auch das ganze Land wurde eingenommen auf diesem Wege. Und jetzt sagt hier eine Prophezeiung, es wird etwas kommen. Da wird man sich freuen über diesen Weg. Diesen Weg wird Gott wieder erhellen mit einer besonderen Botschaft. Und weiter, genau. Wie soll das geschehen? Wie wurde das erfüllt? Und das ist interessant. Und zwar, da müssten wir jetzt einmal umschwenken und gehen ins Neue Testament. Und wir lesen Matthäus 4, Vers 12 zusammen. Matthäus 4, kannst du das so schnell aufschlagen? Luther-Übersetzung, Matthäus 4, Verse 12 bis 16. Matthäus 4, 12 bis 16. Und da lesen wir Folgendes. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Das ganze Gebiet oben, das ist Galiläa, wo die Stämme Sebulon und Naphtali sind, zog er sich zurück und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali. So, Jesus befindet sich am Anfang seines Dienstes. Ja, und dann lesen wir weiter. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, da er da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, merken wir die gleichen Worte, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Wo beginnt Jesus das Wirken seines Dienstes? Wem bringt Jesus als Ersten das Evangelium in seinem Volk Israel? Das sind die beiden Stämme, die am weitesten entfernt waren, die am meisten Schmach und Elend erlebt haben, wo die meisten Heiden noch lebten. Man hat es das heidnische Galiläa genannt. Es waren eigentlich Stämme Israel, aber so wie das Leben dort war, so wie die sich dort verhalten haben, hat man das heidnisch genannt. Was macht Jesus? Als Erstes bringt er dort sein Licht. Das hellen Strahlelicht beginnt, können wieder umschwenken, dort in diesem Land. Und deswegen diese Erwähnung an dieser Stelle. Und ich glaube, dass es, Gott nimmt einfach diese zwei Stämme und zeigt, natürlich ist es ein Sinnbild und Synonym für das ganze Volk Israel. Nicht nur für das Nordreich, ja, sondern, und der Prophet Jesaja, der spricht an dieser Stelle ja für das Südreich, ja. Aber nimmt die Beispiele aus dem Nordreich, ja, aus den Stämmen, die am weitesten entfernt sind. Mir kam an dieser Stelle auch ein Gedanke, wo ich sagte, das macht unserem Gott doch aus. Zu wem kommt das Evangelium? Wen will Gott erreichen mit seiner frohen Botschaft? Sind häufig nicht die geistliche Elite, nicht Menschen, die im Zentrum hier lebten, wenn wir zurückgehen auf die Karte, ja, die nicht hier lebten, wo man sagen würde, da, das ist doch der Zentrum, da muss hin, da, wo die Tempel gebaut wurden und da, wo die meisten Leute noch irgendwie an Gott sich festhalten. Nein, ganz weit entfernt. Menschen, die vielleicht ganz vergessen wurden, an die man gar nicht denkt. Da geht man gar nicht hin. Die sind so gottlos, die sind so abgefallen von Gott, dort nicht. Aber gerade an die ergeht die erste Botschaft raus. Das lesen wir im Alten Testament, hat Gott das immer wieder gemacht. Was macht Jesus? Wo beginnt er? Bei Menschen, die andere schon lange aufgegeben haben. Wer würde einfach so zu Zachäus gehen und ihm die Botschaft des Evangeliums bringen? Wer von der geistlichen Elite würde sich die Freiheit nehmen, bei Zachäus einzugehen und ihm das frohe Evangelium von Gott erzählen? Niemand. Jesus tut das. Geh zur Entferntesten, zu Menschen, die wir vielleicht manchmal schon aufgegeben haben. Aber da beginnt Gott. Und das zeigt er hier, in diesem Botschaft des Evangeliums. Ich beginne da, wo die Menschen am kaputtesten sind, am entferntesten. Die vielleicht gar nicht nach mir fragen, aber ich will dort das Licht reinbringen. Das hat mich ermutigt an dieser Stelle und zu sagen, Herr, wir wollen auch hier das Evangelium predigen, denen, die das brauchen, die krank sind, die das Evangelium, nach dem Evangelium sich ausstrecken und das haben wollen. Gott macht das. Ich bin froh darüber, dass Gott auf diese Art und Weise das hier macht. Und diesem Volk gilt jetzt auch diese Botschaft, dieses Licht. Und darüber sollten Sie sich freuen. Wer ist das Volk? Was bewirkt das Licht? Oder was ist das Licht? Wie wird das definiert, worüber hier gesprochen wird? Und wir lesen dann ab Vers 9 die Verse, da heißt es, das Volk, das im Finsternis wandelt, also das Volk haben wir jetzt versucht zu definieren, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Was ist dieses große Licht und was bewirkt es, wenn es plötzlich reinscheint? Und das lesen wir in den Versen 2 bis 4. Das will ich uns noch einmal vorlesen. Und zwar, ab Vers 2 lesen wir ganz klar, dieses Licht, was bewirkt es? Du wächst lauten Jubel, du machst große Freude. Das bewirkt es. Wenn Licht plötzlich reinscheint, bewirkt es, wird es bei euch Freude und Jubel bewirken, wenn es erhellt wird. Und ich dachte auch so daran, ich habe mich noch nicht so oft verirrt mal in Sachen, wo es mal dunkel war. Und doch kann ich mich sehr gut an ein Ereignis mich mal erinnern. Ich habe mich schon verlaufen beim Pilze sammeln. Im Wald habe mich verlaufen. Und ich wusste nicht wohin. Und ich lief da hin und her. Und das war auch im Moor. Zwischendurch merkte ich, wie das Ganze sich gesenkt hat und so weiter. Und dann bin ich wieder raus. Ich war da mit meinem Freund. Und wir liefen hin und her und wussten nicht wohin. Und ich weiß, wie dieser Augenblick kam, wo wir plötzlich in diesem für uns, wir waren noch gar nicht so groß damals, ich weiß gar nicht, ich glaube 9, als für uns eine Lichtung aufging und wir weit irgendwo Licht sahen, wie viel Freude es uns bereitet hat und wie wir dahin rannten zu dieser Stelle. Und ich weiß, ich ließ meine ganzen Pilze auch liegen und so weiter, das interessierte mich nicht, weil ich dieses Licht, diese Lichtung sah und freute mich, dorthin zu kommen. Und hier sagt er, wenn das Licht kommen wird, ja, dann wird es Jubel und Freude in euch bewirken. Und dann nutzt Gott einige Bilder, um zu zeigen, wie die Freude aussehen soll, damit wir uns das noch besser vorstellen können. Ja, damit das Volk sich mal Gedanken machen kann und sagt, wenn dieses Licht kommt, ja, was wird es in euch bewirken? Und dazu benutzt er einige Bilder. Als erstes benutzt er das Bild, lesen wir weiter in Vers 2, der Ernte. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Ist für uns momentan heutzutage vielleicht nicht wirklich ganz nachvollziehbar, weil wir jetzt nicht ernten. Ja, wir gehen in Geschäfte und kaufen uns. Auch wenn die Erntezeit nicht so gut ist, maximal merken wir das, dass die Preise vielleicht ein paar Cent teurer sind, vielleicht mal ein Euro. Daran merken wir das. Aber an sich kriegen wir das nicht mit. Und hier nutzt Gott das Bild und sagt, für das Volk damals war das klar, wenn die Ernte groß ist und ich komme dahin und plötzlich grabe ich das aus und ich habe das Bild dann von meinen, ich wollte es meinen Kindern mal zeigen, wie Kartoffeln wachsen. Ja, die kennen das ja nur so aus dem Geschäft. Und wir haben gemeinsam eine Kartoffel, die uns am besten geschmeckt hat, haben wir die reingepflanzt und begossen und getan und alles Mögliche mit ihr und haben gedüngt. Und dann kam der Herbst und wir gingen dahin. Und weil die so gewuchert hat, die war so groß, das ganze Grünzeug von der Kartoffel, sagte mein Vater, da wird nichts, das ist zu viel. Weil sie so wuchert, da wird nichts unten sein. Und doch voller Freude gingen wir dahin mit meinen Kindern und wir gruben einfach diese Kartoffel mal raus. Und die zogen dann und ich grub das aus. Und die Augen der Kinder müsste man sehen, als sie das gesehen haben. Die haben eine Kartoffel reingepflanzt und aus in diesem Strauch kamen 35 Kartoffeln raus. Und die waren nicht klein. Und diese Freude, dieser Jubel darüber, so meine Kinder, wow, hast du das gesehen jetzt, wie viele Kartoffeln da sind? Es ist ja nur ein kleiner Teil, aber wollen wir uns vorstellen, Menschen, die wirklich alles daran legen, ich meine, viele von euch haben das ja auch gemacht, die älter sind, selber gepflanzt haben, viele, viele verschiedene Sorten, ob jetzt Korn oder jetzt Kartoffeln, was auch immer das ist. Und wenn die Ernte groß ist und der Ertrag groß ist, wie freut sich das Herz, dass man den Keller voll hat. Der Winter kann kommen. Sehr gut. Die Schweine waren groß geworden. Die Kuh gibt viel Milch. Ja, so all diese Dinge. Und man kann sich freuen auf den Winter, der da kommt, weil die Scheunen voll sind. Ja, und wenn der Ertrag groß ist, dann lädt man die Leute ein und freut man sich darüber und sagt, das war ein gutes Jahr. Ja, man will jubeln und Feste feiern. Und so sagt Gott, wenn dieses Licht kommt, das ist so wie, versucht das zu beschreiben, nur ein Stückwerk, wie hier das steht, wie man sich freut in der Ernte. Das nächste Bild, er bleibt nicht stehen und sagt, er will es noch schmackhaft machen dem Volk und sagt als nächstes, das ist so, wie wenn man einen Krieg gewonnen hat. Und da, bei dem man gewonnen hat, der ist sehr, sehr reich. Und man plötzlich dann die Beute austeilt. Man hat gewonnen, kommt rein und merkt die ganzen Schätze, die derjenige hatte. Ja? Und diese werden verteilt. Ja? Und man bekommt die plötzlich. Ja, diese Beute wird ausgeteilt und man freut sich, wow, guck mal, wie viel ich jetzt plötzlich habe. Ja, ist für uns auch wieder nicht ganz nachvollziehbar, ja, dieses Beispiel. Wir machen das nicht und wir würden auch sagen heutzutage, vielleicht das ist ungerecht. Man kann den Leuten doch nicht allen wegnehmen. Ja, aber Gott nutzt das, dieses Beispiel, weil das ja damals gang und gäbe war. Und ich dachte auch an das Volk Israel an dieser Stelle. Ich glaube, die haben schon vergessen, was das heißt, Beute richtig zu machen. Denn denkt an Sebulon, denken wir an Naphtali. Die sind schon eingenommen worden. Die leben schon länger unter Unterdrückung. Die kennen das Gefühl vielleicht auch gar nicht mehr. Aber hier sagt Gott, wisst ihr, es wird die Zeit kommen. Da werdet ihr diejenigen sein, wie jetzt zum Beispiel die Assyrer, die über euch kommen und sich an eurer Beute erfreuen, dass sie euch alles wegnehmen und du bist gar nichts, du hast nichts. Da kommt die Zeit, da wirst du dich erfreuen an den Früchten, an den Erträgen, die ich euch schenke. Und so nutzt Gott hier dieses Bild und sagt, wie einer, der sich über die Beute freut. Und dann das nächste Bild nutzt er auch noch, es geht um die Befreiung von der Unterdrückung auch nochmal. Denn du hast ihr drückendes Joch
und die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tag Midians. Also hier nutzt er noch mal dieses Bild der Befreiung. Da wirst du dich freuen, wie, ne, ein Joch kann man sich vielleicht, die meisten können sich sicherlich mal vorstellen, Joch, so eine Stange, die auf einem liegt und runterdrückt und man muss damit viel Gewicht ziehen und das macht ja auch Blasen sicherlich, ich kenne das nur von Pferden, die dann irgendwas geschleppt haben und wenn die vielleicht nicht so gut gelegen haben, irgendwann mal entstehen ja auch Geschwüre und Wunden und alles, ne? Und sagt, und Gott, der wird das zerbrechen, wegnehmen, diese Stange, diese Jochstange, die auf dir liegt. Das wirst du nicht mehr haben. Ja? Ich werde, und hier weiter, Stecken des Treibers werde ich zerbrechen. Ja? Die waren ja Getriebene. Da war jemand, der mit den Stecken sie immer, ja, nicht so sie geführt hat nach dem Guten, sondern sie getrieben hat, wehgetan hat, immer mehr haben wollte. Sag Gott, das wird zerbrochen werden. Und dann nutzt ja das Bild wie am Tage Midians. Was ist das für ein Ereignis? Vielleicht kann ich nochmal nachfragen, weiß das jemand? Warum steht hier an dieser Stelle wie am Tage Midians? Was sollte man sich darunter vorstellen? Oh, habe ich schon, ja? Habe ich zu früh gemacht. Da steht schon die Erklärung, genau. Ja, es geht um Gideon. Was hat Gideon da erlebt? Ja, einen ganz besonderen Sieg. Die mussten da nicht kämpfen. Die mussten da stehen. Ne? Mit wie viel Mann waren die da? Also, ja, 300. Da war ein Riesenheer von denen und die mussten jetzt mit 300. Gott hat ja immer mehr ausgesiebt, wer da mitgehen sollte mit Gideon. Ne? Und dann standen die plötzlich vor ihren Feinden, vor den Midianitern. Und was mussten die machen? Mussten die kämpfen? Was mussten die machen? Vielleicht erinnern wir uns mal dran. Was haben die gemacht? Posaune geblasen und? Und die Krüge zerschlagen, das war deren Arbeit. Mehr nicht, die sollten das machen. Die Feinde waren völlig durcheinander, so dass die damit nichts anfangen konnten. Die wussten nicht, was da geschieht. Die haben sich gegenseitig sozusagen dann zerschlagen und getötet und so weiter. Und am Ende, was erlebten die da? Die Midianiter hatten ganz viel Gold, ganz viel Schätze und alles. Und das wurde alles aufgeteilt unter dem Volk Israel sozusagen. Und so wie Gott sie damals befreit hat von der Unterdrückung der Midianiter damals, in diesen Tagen, dieses Bild nutzt er und sagt da, so werde ich, ja, Gott selber. Da merken wir, die müssen nicht viel tun. Die werden nicht viel dafür machen müssen, sondern so wie damals, von jetzt auf gleich, ja, wird Gott euch das wegnehmen, dieses Joch und diese Last, die auf euch lag. Dieses Bild, diese Bilder nutzt der Prophet. Und als letztes noch im Kapitel 4 nutzt er noch ein Bild, und Vers 4, denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt werden. Und dann sagt er auch, da wird Freude sein darüber, dass wird die Vernichtung der Kriegsmittel. Interessant, dass er an dieser Stelle nicht nennt, ja, und dann wird es keine Schwerter geben und keine, was weiß ich da, Kanonen oder sonst irgendwelche Mittel. Nein, er nennt hier plötzlich Stiefel, die mit Gedröhn einhergehen. Denk mal wieder an die beiden Stämme. Assyrien kam plötzlich, ja, letzte Bibelstunde wurde ja angesagt, ja, das wird schnell kommen. Wie hieß der zweite Sohn? Das ist so ein Name, den behalte ich auch nicht. Ne, der zweite Sohn von Jesaja, damit war das ja verbunden. Ne? Irgendwie Schnellraub, Eile, Beutel, ne? Das wird schnell kommen, plötzlich. Und dann wirst du hören, die Tritte der Soldaten. Ich weiß nicht, ob das jemand von den älteren Geschwistern sich mal vorstellen können oder noch erinnern können, wenn in Dörfer oder plötzlich Soldaten kommen, marschieren, wie sich das anhört. Das ist eine Bedrohung. Das ist eine Angst. Und wenn das auch noch Feinde sind. Und wenn man dann rauskommt und du siehst, die Soldaten kommen mit ihren Klamotten, nicht das Gewehr macht mir so Angst. Aber ich sehe, dass deren vielleicht Mantel, den sie umziehen, mit Blut verschmiert ist, wo man merkt, die haben gemordet, die waren brutal. Und dann sagt er, das werde ich wegnehmen. Das, was euch so Angst macht vor dieser Bedrohung, ja, wird nicht mehr da sein. Da soll Freude drüber sein, wenn Licht reinkommt an dieser Stelle. Und da merken wir, wie viel es Gott daran lag, seinem Volk in der Finsternis zu zeigen, was kommen wird. Wie viel Freude und Jubel. Ihm war es wichtig, dass die Menschen sich darüber freuen, über die Botschaft des Evangeliums. Und an dieser Stelle dachte ich auch, wie reden wir mit Menschen, denen wir das Evangelium bringen? Kannst du den Menschen sagen, dass sie sich freuen können, wenn Gott in dein Leben reinkommt, wenn Gott dir Vergebung schenken wird? Du wirst so eine Freude erleben, die ist unbeschreiblich. Es wäre interessant, an dieser Stelle mal zu sagen, jetzt machen wir Pause und wir werden jetzt mal eine Stunde mal Zeit verbringen und jeder kommt raus und beschreibt seine Freude, die Freude, als er sich bekehrt hat, als das Licht des Evangeliums in dein Leben kam. Kennt ihr so die Begriffe? Dann Leute kommen und sagen, und als Gott und als Jesus mir vergeben hat, dann, ich merkte, ich ging nicht. Ich schwebte nur noch. Und uns fehlen die Worte zu beschreiben, was das heißt, wenn Jesu Licht in unser Leben reinkommt. Und das ist das auch so, weil Gott das hier angesagt hat. Und er benutzt verschiedene Bilder, um das zu zeigen, wie herrlich, wie wunderbar das ist, wenn Gottes Licht in unser Leben reinkommt und Dinge plötzlich wegfallen, die uns Angst und müde und müde gemacht haben und finster alles war. Wenn das reinkommt, dann geschieht Freude und Jubel. Und dann zeigt er uns den Weg und von bekannten Versen, wir gehen jetzt den letzten Kurzabschnitt, den wir hier angucken, wer bringt dieses Licht, wer ist das Licht? Und dann sind diese Verse, über die wir ja jedes Jahr eigentlich sprechen, immer wieder predigen und gerne das auch erwähnen. Und wahrscheinlich auch dieses Jahr wird es an einem der Adventstage wird es eine Predigt geben, auch über diese Stellen, da wollen wir verkündigen, mit lauter Stimme sagen, wer dieses Kind ist, durch den Gott das Licht reinbringt. Und da haben wir, es wird Fünffaches über diesen Messias gesagt, durch den dieses Licht kommen soll in dieses finstere, in das finstere Land, in die Finsternis, in dem sich die Menschen sich befanden. Und da lesen wir als erstes, es wird ein Kind sein. Als ein Kind wird das geboren und ein Sohn wird uns gegeben und der wird uns nochmal beschrieben, dieser Emmanuel, den haben wir im letzten Kapitel, letzte Bibelstunde angesprochen. Da lesen wir in Jesaja 7, Vers 14, heißt es wie folgt. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Ja? Und hier geht es darum, ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben. Und Kind wird hier so als Zeichen immer wieder gedeutet, als Zeichen für das Menschsein Jesu, dass der Messias, also ein Mensch sein wird. Und mit diesem Sohn gegeben verbinden viele damit, das soll einfach die Gottheit darstellen, da hier kein Anfang direkt markiert wird an dieser Stelle, denn es ist ein Sohn euch geboren, ein Kind euch geboren, ja, wird das Kind genannt und ein Sohn ist uns gegeben worden. Also jetzt nicht wirklich in der Hinsicht, dass man sagt, da war der Anfang des Sohnes, sondern gerade in dieser Kombination wird also die Gottheit nochmal dargestellt. Von demjenigen, der kommt, der Messias. Er wird herrschen. Und man kann an dieser Stelle, wenn man von jemandem sagt, herrschen, es wird ein König sein. Ja? Er wird als König herrschen über Gottes Volk und über die ganze Welt. An anderer Stelle haben wir da Beschreibungen in zum Beispiel in Micha, in Sacharja, wo das deutlich wird, dass dieses Kind kommen wird und herrschen wird über das Volk Israel und über die ganze Welt. Die Herrschaft ruht, lesen wir weiter, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dieses Ruhen, Herrschaft ruht auf seiner Schulter, bezieht sich so symbolisch auf diese königliche Robe oder königliches Gewand, was nochmal deutlich wird, ja, und diese Herrschaft ruht darauf, ja, auf seinen Schultern. Er wirklich als der König, der dann Macht hat über das alles. Und dann als Drittes haben wir plötzlich hier die Namen erwähnt, mit denen, die diesem Kind verliehen werden. Namen, die wir kennen, wo es darum heißt, der ist Wunderrat oder an anderer Stelle wunderbarer Ratgeber. Und immer dann, wenn dieses hier benutzt wird, gerade im Jesaja-Buch wird das immer wieder, also 6-mal insgesamt, wird als der wunderbare Ratgeber oder so ähnlich wird das benutzt. Und damit wird immer gemeint, dieses übernatürliche Ratgeber. Nicht so wie die Menschen Rat geben, sondern übernatürlich. Ja, und zeigt nochmal, dass das, was dieses, ja, dieses Kind mit sich bringt, ja, dieser Herrscher, er bringt Ratschläge und uns, ja, wie wir leben sollen, ganz anders, wie Menschen das tun. Und nochmal eine Bedeutung, also er wird ein Gottheld oder ein starker Gott sein, ewig Vater oder Vater in Ewigkeit. Hier ist vielleicht an dieser Stelle auch, wo viele sagen, komisch, warum wird dem Messias plötzlich dieser Name verliehen, ewig Vater? Ich denke, hier an dieser Stelle ist es wichtig zu beachten, hier geht es nicht darum, es geht hier nicht um die Dreieinigkeit, ja, dass hier plötzlich gesagt wird, das sind Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern hier wird deutlich, und zwar die Eigenschaften, die dieser Messias mit sich bringt, und zwar die väterliche Fürsorge, und zwar ewiglich. Fürsorge für sein Volk, was ewig andauern wird. Ja, also da eher die väterliche Eigenschaften, so wie Psalm 103 das und 13 sagt, wie sich sein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also dieses Erbarmen, Mittragen und Sorgen für den anderen. Und dann eben zum als letzten Namen nochmal als Friedefürst, der Frieden bringt, den kein Mensch kennt. Ja? Nicht nur für das ganze Volk und für uns natürlich immer wieder die Anwendung Frieden, der tief in meinem Herzen verankert ist. Das sind so die Namen. Und als Viertes lesen wir, er sitzt auf dem Thron Davids und regiert ewig. Und wenn wir Zeit hätten, könnten wir einige Verse noch lesen, die einfach nochmal deutlich machen, diese Herrschaft in Ewigkeit von dem Sohn Gottes. Vielleicht nochmal eine Stelle aus Lukas. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob. Wie lange? In Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Also nochmal deutlich zu machen, wer er sein wird. Genau. Und als letzten Punkt, der, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, nochmal, was über ihn nochmal gesagt wird. Dies alles, ja, lesen wir im Ende von Vers 6, dies alles wird durch den Eifer des Herrn Zebaoth geschehen. Nicht von Menschenart, nicht, dass irgendein Volk besonders sich benommen hat, sondern wir lesen zum Schluss vom Vers 6 heißt es, solches wird tun, wer? Der Eifer des Herrn Zebaoth. Das alles geschieht durch den Herrn allein, durch ihn selber. Also bewirkt kein Mensch, kann was zu tun, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und Jesus selber gibt sich auch quasi sich selber hin, und Gott wirkt das alles. Soll für uns auch einfach eine Ermutigung sein und dankbar stimmen. Und so als Abschluss dachte ich, lese ich noch am am Ende, bevor wir jetzt zusammen beten, 1. Petrus 1, Verse 10 bis 12, da heißt es folgendes: Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten. Nach dieser Botschaft, nach das, was hier verkündigt wurde. Danach sehnten sie sich alle und wollten das erleben, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbar worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der von Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren, zu schauen. Wie ging es so darum? Hier wird Petrus erwähnt, dass das würden sehr gerne die anderen auch erleben. Die haben geforscht und alles. Und die so richtig konnten sich das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja? Und hier in solchen Prophezeiungen, die wir jetzt gelesen haben, natürlich haben die Leute das damals, diese Hilfe, gesehen. Wir erleben das heute als gläubige Menschen, und in vollen Zügen werden wir erleben, wenn wir einmal bei ihm sein werden. Und wo das alles weg sein wird, komplette Finsternis und Trübsal, und wir ihn, den Sohn Gottes, in voller Fülle so erleben werden, wie er hier beschrieben wird. Jetzt erleben wir es noch zum Teil und irgendwann mal in vollem Maße. Möge Gott uns dabei segnen, beim Betrachten nochmal weiterhin auch lesen des Abschnittes, und lasst uns diese frohe Botschaft mitnehmen in unseren Alltag und Gott Danke sagen. Und uns freuen auf die weiteren Verse, die Gott uns da offenbart in Jesaja, und was er uns noch alles zu sagen hat. Ich möchte zum Schluss mit uns beten.